Ich lese aus dem 10. Kapitel des Lukas-Evangeliums verschiedene Verse. Die Aussendung der 70. Danach bestimmte der Herr weitere 70 Boten und sandte sie zu Zweien aus. Sie sollten vor ihm her in alle Städte und Ortschaften gehen, durch die er kommen würde. Er sagte zu ihnen: Hier wartet eine reiche Ernte, aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen. Bittet den Herrn, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt. Und nun geht. Ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Und bleibt unterwegs nicht stehen, um jemanden zu begrüßen. Wenn ihr in ein Haus kommt, sagt zuerst: Friede sei mit diesem Haus. Wenn dort jemand wohnt, der für diesen Frieden bereit ist, wird euer Wunsch an ihm in Erfüllung gehen. Anderenfalls bleibt er wirkungslos. Bleibt in diesem Haus und esst und trinkt, was euch angeboten wird, denn wer arbeitet, hat ein Anrecht auf Lohn. Geht nicht von einem Haus zum anderen. Wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch angeboten wird. Heilt die Kranken in der Stadt und sagt den Leuten: Gott richtet seine Herrschaft jetzt bei euch auf. Als die 70 zurückkamen, berichteten sie voller Freude: Herr, sogar die bösen Geister gehorchen uns, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Jesus sagte zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Aber nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die bösen Geister gehorchen. Freut euch lieber darüber, dass eure Namen bei Gott aufgeschrieben sind. Amen.
Dieser Text aus Lukas 10 hat gute Chancen, dass er euch sehr bekannt vorkommt. Es hat zwei Gründe. Wir machen ja gerade als Gemeinde dieses Lukas-Lesen-Programm. In der letzten Woche haben wir Lukas 10 gelesen, ihr, der mitliest. Und ihr, die ja gestern auf dem Vitale Gemeinde-Workshop wart, wir haben genau diesen Text als Grundlage gehabt, der Bibelbetrachtung, die Thilo Mauser mit uns gemacht hat. Und jetzt, aller guten Dinge, zum Nummer 3, kommt der Pastor mit dem gleichen Text um die Ecke für die Predigt. Ich kann euch sagen, da steckt eine Menge drin, wir werden nochmal Neues entdecken. Was denn? Ist euch das aufgefallen, gerade bei der Lesung, dass Heilung ganz offensichtlich ein zentraler Punkt des Evangeliums Jesu Christi in dieser Welt ist? Man könnte sagen, es ist ein Teil der guten Botschaft, des guten Evangeliums, mit dem Jesus in die Welt kommt und mit dem er in gleicher Weise auch die Jünger in die Welt schickt. Es sieht fast so ein bisschen danach aus, dass Jesus das als so wichtig ansieht, dass er seinen Jüngern dazu so eine Art Intensivkurs erteilt und er sie sozusagen wie die frisch gebackenen Handwerksgesellen damit auf die Wanderschaft, früher sagte man, auf die Walz schickt. Den Text dazu haben wir gerade gelesen. Wie war das nochmal gleich? Danach setzte der Herr weitere 70 Jünger ein und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte. Und dann folgen noch so ein paar Anweisungen, was sie tun sollen, mitnehmen sollen, nicht mitnehmen sollen und so weiter. Und dann in Vers 9: Und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Schau an. Hier sehen wir tatsächlich, finde ich, dass Heilung offensichtlich ein Aspekt des Reiches Gottes ist. Warum eigentlich? Ich finde, Reich Gottes ist da, wo der Wille Gottes geschieht. Mal so ganz einfach auf eine einfache Formel gebracht. Wo ist denn das Reich Gottes, bitte schön? Da, wo der Wille Gottes geschieht. Also, wenn sich das Reich Gottes ausbreitet in dieser Welt, und deswegen kam Jesus in diese Welt, dann werden notwendigerweise Krankheit, Leid, Schmerz, Geschrei und auch Ungerechtigkeit notwendigerweise zurückgedrängt werden. Ja, und dazu kommt auch dieser andere Punkt. Es geht tatsächlich auch um Gerechtigkeit im Reich Gottes. Ja, doch. Ein wichtiger Punkt. Es geht dabei nicht nur um die Wiederherstellung der Gerechtigkeit zwischen Gott und Menschen, nämlich diese Beziehung, die von menschlicher Schuld betroffen, gestört und unterbrochen sein mag. Es geht genauso auch um zwischenmenschliche Gerechtigkeit und damit auch um soziale Gerechtigkeit. Denkt bitte daran, dass Gott im Alten Testament immer wieder auch beschrieben wird als der Gott der Witwen und Waisen. Warum? Weil er das Recht der Schwächsten in der Gesellschaft schützt. Das sind nun mal die Witwen und die Waisen, weil die nämlich keine starke Familiensippe im Hintergrund haben, sozusagen als familiäre Rechtsschutzversicherung, die ihnen hilft, wenn ihnen böse Menschen Böses tun wollen und sie über den Tisch gezogen werden sollen. Maßstab für Israel war immer auch: Wie haltet ihr es mit dem Recht der sozial schwächer Gestellten? Das liegt daran, dass jede Form von Ungerechtigkeit dem innersten Wesen Gottes zutiefst widerspricht. Das kann man am besten zusammenfassen, dass das Wesen Gottes in Liebe besteht. Es ist wirklich so, wie wir das in dem alten Sonntagsschullied singen: Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Da kommt das tiefste Wesen Gottes raus. Und mit Liebe geht keine Ungerechtigkeit, es funktioniert nicht. Wir sehen das in großer Deutlichkeit, Offenbarung 21, ganz am Ende aller Zeiten, wo beschrieben wird, wie es im Himmel zugeht, wenn Gottes Herrschaft umfassend aufgerichtet wird, sein Wille umfassend geschieht. Was passiert dann? Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. So sieht es im Himmel aus, und ich muss sagen, darauf freue ich mich. Ihr seht, im Himmel gibt es keine Krankheit mehr. Vorbei. Das ist ein gutes Ziel, oder? Ich finde ja. Kommen wir zurück zu den Jüngern. Was passiert, nachdem Jesus sie in Zweierteams losgeschickt hat? Alle Erwartungen der Jünger werden weit übertroffen. Ja, im Namen Jesu, in der Vollmacht, im Gehorsam gegenüber ihrem Herrn, konnten sie Dinge tun, die ein normaler Mensch natürlich nicht tun kann. Vers 17, die 72 aber kamen zurück voll Freude und sprachen: Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Wow. Man könnte sagen, ganz großes Kino. Die Jünger haben erlebt, ja, im Namen Jesu geschehen großartige Dinge, die wir als Menschen gar nicht tun können, aber Jesus kann das tun, durch uns tut er es auch. Der Jubel war groß, alle waren begeistert, und dazu hatten sie auch wirklich allen Grund. Denn sie haben die Wunder Gottes erlebt. Durch ihr Leben, durch ihr Tun, durch ihr Reden sind Wunder Gottes geschehen. Wunderbar, großartig. Es ist dann Jesus selber, der ganz dezent versucht, sie nach einer Weile wieder so auf den Boden des Teppichs der Tatsachen des Alltags zurückzuholen. Es geht gar nicht darum, die Freude über die großartigen erlebten Wunder zu schmälern, denn wenn Gott wirklich eingreift, ist das Grund zum Jubeln und zum Freuen und zum Tanzen und sich in die Arme legen. Ja klar, natürlich. Trotzdem sagt Jesus: Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Merkt ihr was? Das kommt nochmal neu in Balance, ja? Worum geht's denn? Es geht um das Ziel in Ewigkeit. Und wisst ihr, wir alle wissen, die Jünger damals, genauso wenig wie wir Christen heute, hatten alle Zeit immer so diesen super bärenstarken Glauben, der sie zum Wundertun und zum sprichwörtlichen Bergeversetzen in die Lage gesetzt hat. War auch nicht immer so. An der einen Stelle haben die diese großartigen Dinge erlebt. Ja, und dann gibt es auch die Rückschläge, auch bei den Jüngern übrigens. Ziemlich im Anschluss auch noch. Lukas 9, Abvers 38. Und siehe, ein Mann aus der Menge schrie: Meister, ich bitte dich, schau auf meinen Sohn. Er ist mein einziger. Siehe, ein Geist packt ihn, dass er plötzlich aufschreit, er zerrt ihn hin und her und lässt ihn schäumen und der Geist quält ihn fast unaufhörlich. Ich habe schon deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Das ist ernüchternd, oder? Vorher große Wunder und jetzt kommt ein anderer und sagt, beschwert sich, sonst haben die das doch immer gekonnt und jetzt können sie es nicht. Jetzt muss der Chef ran. Mach mal. Die Jünger können es nicht. Ist ernüchternd, oder? Interessanterweise ist diese Situation der Ohnmacht ziemlich direkt im Anschluss an einen geistlichen Höhenflug sondergleichen, den die Jünger kurz vorher erlebt haben. Von diesem Höhenflug habe ich letzten Sonntag geredet und gepredigt. Das war nämlich die Sache mit dem Wunder auf dem Berg der Verklärung, wo die Jünger Jesus in himmlischer Herrlichkeit erlebt haben. Pah, bombastisch ohne Ende. Das war doch mal eine Glaubensstärkung, oder? Und kurz darauf können sie noch nicht mal diesen dämonisch belasteten Menschen freisetzen. Fehlanzeige. Keine Kraft. Wie soll man das alles zusammenbringen? Was passiert da eigentlich? Da hatten die Jünger auf dem Berg der Verklärung für kurze Zeit Jesus in der reinen Herrlichkeit gesehen, waren ermutigt im Glauben ohne Ende und dann auf einmal das. Was sagt Jesus dazu? Vers 41, da antwortete Jesus: O du ungläubige und verkehrte Generation, wie lange noch muss ich bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn her. Ich habe so den Eindruck, in dem Moment ist Jesus echt zum Haare raufen zumute. Haben die denn gar nichts verstanden? Die waren doch jetzt wirklich bei mir jahrelang in der Lehre. Ich habe sie losgeschickt, sie haben doch gesehen, wie es geht. Und jetzt auf einmal geht es gar nicht? Ja, was ist denn da los? Vers 42, also Jesus fackelt nicht lange, holt die zu sich und dann steht da, als der Sohn herkam, warf der Dämon ihn zu Boden, zerrte ihn hin und her, Jesus aber drohte dem unreinen Geist, heilte den Knaben und gab ihn seinem Vater zurück. Ganz knapp, ganz kurz beschrieben. Sofort ist die Veränderung da. In Jesu Namen, er tut es. Ich finde, alleine an diesem speziellen Heilungsbericht sieht man schon nochmal, dass Heilung ein wahr weites Feld ist. Ich weiß, viele von euch haben jetzt so innere Fragen, wie war das nochmal mit dämonischer Belastung, was passierte eigentlich und so weiter. Da will ich jetzt erstmal gar nicht so doll drauf eingehen, ja. Dieser Mensch, dem wird geholfen, der wird gesund. Aber an der speziellen Krankheit, dem Übel, das diese Menschen befallen hat, sieht man schon, dass die hier beschriebene Krankheit des Jungen eine sehr viel komplexere Angelegenheit ist, als wenn sich jemand, sagen wir mal, beim Fußballspielen einen Kreuzbandriss zugezogen hat, okay? Ist eine beliebte Verletzung bei Fußballern, hat eine rein mechanische Ursache, da weiß man, woher es kommt und man weiß ungefähr, wie man eine Kreuzbandrissverletzung behandeln muss, ist klar. Aber dieses Ding mit der dämonischen Belastung oder andere Dinge, die sehen doch sehr nach psychosomatischer Krankheit aus. Und da wird die Sache richtig komplex. Richtig komplex. Das Thema Krankheit und Heilung ist nämlich vielschichtig und geradezu unüberschaubar. Viele Aspekte spielen damit rein, weil es beim Thema Krankheit und Gesundheit nie nur um die Abwesenheit von bestimmten körperlichen Phänomenen gibt, die man lästig findet oder die man schädlich findet, siehe Kreuzbandriss. Es geht immer auch um die Heilung von Geist, Seele und Leib. Wir sind nicht nur Körper. Und die körperliche Befindlichkeit ist oft nur das letzte Glied in einer langen Kette, in einer langen Kette des Leidens. Denn wir wissen, dass es eine Verbindung gibt zwischen Leib und Seele. Klassisches Beispiel, Magengeschwür. Wir reden ja auch davon. Es liegt mir was auf dem Magen. Klar doch, Sorgen machen krank. Angst fressen Seele auf. Das Erste, was der Arzt sich beim Magengeschwür fragt, ist, kann es sein, dass Sie in letzter Zeit unter persönlichen Problemen oder unter Stress leiden? Was sagst du denn dann? Du kannst dann natürlich Tabletten schlucken, die die Überproduktion an Magensäure neutralisieren, aber damit bekämpfst du nur das Phänomen, nicht die Ursache des Problems. Das weiß auch jeder. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Das Thema Krankheit und Heilung ist ein Teil unseres Lebens und es ist sehr viel umfassender, als uns das manchmal in den Kram passt. Ja. Und irgendwann wird Krankheit zu einem Thema im Leben eines jeden Menschen, das man dann auch nicht mehr ignorieren kann. Und deshalb kommt jetzt der Punkt in der Predigt, auf den vielleicht ein paar von euch eine ganze Weile jetzt schon gewartet haben. Es ist nämlich der sogenannte Frustpunkt. Das heißt, ja, lieber Pastor, soweit die Theorie, Jesus hat die Leute geheilt, immerhin war er Jesus. Bei den Jüngern mag das ja auch noch ganz gut geklappt haben, das waren ja immerhin die Jünger, die haben sozusagen die 1:1 Unterrichtseinheit genossen. Ja, aber bei uns heute, weißt du, lieber Pastor, ich glaube, das klappt nicht mehr so. Und jeder hat da so seine persönlichen Erlebnisse mit dem Thema. Ich weiß. Also, dann sagt man zum Beispiel, lieber Pastor, ich habe schon so oft für dieses Thema in meinem Leben gebetet und es ist rein gar nichts passiert. Nicht der Hauch einer Gebetserhörung war zu sehen. Es war radikal gar nichts da. Und was war? Die Katastrophe nahm ihren Lauf. Und ihr Lieben, wir sind ja an einem sehr heiklen und sehr sensiblen Punkt angelangt, wo wir uns bitte allesamt miteinander anstrengen, dass wir in größter Ehrfurcht, Respekt und Liebe miteinander umgehen, weil wir da nämlich eine Menge verletzte Seelen unter uns haben an dem Punkt. Weil jeder ist da irgendwie betroffen und kann da eine Geschichte zu erzählen, die auch mit Leid zu tun hat. Und ich bin überzeugt, hier wimmelt es nur so von zerbrochenen und geschmerzenden Herzen mitten unter uns. Und ihr Lieben, da sind tiefe Gefühle von Mutlosigkeit, von Enttäuschung und auch von echter Wut. Und sind wir ehrlich, diese heftigen Gefühle von echter Wut richten sich sehr wohl auch gegen Gott. Warum hast du mich nicht erhört? Das darf doch nicht wahr sein. Ich hab doch. Was hast du denn? Du hast gebetet, du hast Gott vertraut, du hast lange und ausdauernd gebetet, du hast vielleicht sogar gefleht und gebettelt. Und trotzdem ist nichts von dem passiert, wofür du dich so eingesetzt hast im Gebet. Vielleicht bist du inzwischen echt zornig und sagst, lieber Gott, was soll das ganze fromme Zeug, wenn ausgerechnet dann, wenn ich deine Hilfe am meisten brauche, du mich im Regen stehen lässt. Du kannst mir auch echt gestohlen bleiben. Ich lasse es. Wenn die Sache sogar noch schlimmer wird, vor allem als du gebetet hast, dann ging es ja nicht um Kleinigkeiten. Das waren wichtige Dinge. Es ging um ernsthafte Krankheiten. Wir haben das gerade gehört mit Johannes Doroszewski. Und bei Michael hat man die Betroffenheit rausgehört. Der ist mit mir getauft worden und jetzt das. Habt ihr gemerkt, oder? Er kämpft um sein Leben. Das ist was anderes, als so wie ich vor ein paar Wochen hatte einen Hexenschuss. Das ist auch richtig blöd, unangenehm. Aber der Orthopäde hat mich ein paar Mal gespritzt, ich habe ein paar Tabletten genommen und nach 3 Wochen ging es wieder. Und man weiß auch, normalerweise nach 3 Wochen geht es einigermaßen. Aber nicht bei Johannes Soroszewski. Das haben wir gerade live, wie das stattfindet. Und jetzt? Ich sage euch was, ich kenne das alles auch aus dem eigenen Leben. Ich habe auch so ein paar Negativbeispiele in meiner Erfahrung, wo ich denke, boah, da kann man echt verzweifeln. Und man versteht den Vater im Himmel nicht mehr, was das alles sollte. Damit ihr wisst, wovon ich rede, gebe ich euch mal das krasse Beispiel dazu. Ist das schon lange her, aber es war halt auch krass. 1991 ist die jüngste Schwester meiner damaligen Frau gestorben. Sie war damals Anfang 20. Sie starb plötzlich und unvorhersehbar innerhalb von ungefähr einer Stunde im Krankenhaus. Sie war sowieso im Krankenhaus. Sie wurde behandelt auf Lungenentzündung und dann hat sie plötzlich eine Lungenembolie gekriegt und war innerhalb von einer halben Stunde tot. Die haben reanimiert, was das Zeug hält, hat nicht geklappt. Gestorben Anfang 20. Die lag schon 6 Wochen stramm im Bett, wurde auf Lungenentzündung behandelt. Thromboseprophylaxe haben sie irgendwie nicht gemacht, kam keiner drauf. Ist eigentlich eine Standardprozedur, haben sie nicht gemacht. So war das dann, sie hat gestorben. Was sagt man da? Das nimmt dann mit, oder? Und wir haben ja heute Morgen etliche Leute sitzen, die ganz ähnliche Geschichten erzählen können. Die haben mit persönlicher Betroffenheit zu tun, mit echtem Leid. Und das sind keine Kleinigkeiten. Wir haben Leute unter uns, die haben angeborene Krankheiten, unter denen sie ihr Leben lang leiden. Es gibt Leute, denen ist das auf halber Strecke des Lebensweges widerfahren. Und manche Krankheit, die sich da eingestellt hat, hat das Leben radikal verändert. Und man muss mit massiven Limitierungen auf einmal klarkommen, die einem auch nicht in den Kram passen. Das heißt, wir haben ja echte Leidenswege. Und das müssen wir respektvoll anschauen und das zur Kenntnis nehmen. Und währenddessen beten wir dafür, dass Gott hilft, dass sich Herr erbarmt, dass möglichst Heilung geschehen mag. Und was machen wir jetzt damit? Sollen wir jetzt das Thema Heilung ausklammern und sollen wir sagen, naja, die Sache mit der Heilung darf man dann vielleicht doch nicht so ernst nehmen, dann halt nicht. Reicht uns das? Ihr Lieben, ich bin überzeugt, so schnell braucht man an der Stelle den Mut nicht sinken zu lassen. Bitte nicht. Jetzt muss ich einen Schlenker machen. Erinnert euch doch bitte mal in dem Zusammenhang an das Wort aus Jakobus 5, 13 bis 16. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank? Der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ich finde das Bibelwort wichtig und eine echte Ermutigung. Zunächst mal werden in diesem Bibeltext nämlich so was beschrieben wie grundsätzliche Übungen zur geistlichen Hygiene, so will ich das mal nennen. Eigentlich muss man sich dazu auch gar nicht zwingen, weil es nämlich eigentlich eine natürliche Reaktion ist. Das ist so ein bisschen wie das tägliche Zähneputzen, das muss einfach sein. Es steht völlig außer Frage, dass man das macht. Und überhaupt tut man das fast schon automatisch, ohne großartig drüber nachzudenken. Morgens raus aus dem Bett, rein ins Bad, Zahnbürste in die Hand und los geht's. Oder so ähnlich jedenfalls. So auch hier in Jakobus 5. Eigentlich ist das doch alles ganz selbstverständlich. Was tust du, wenn du leidest? Natürlich betest du. Ist doch klar. Was tust du, wenn du guten Mutes bist? Natürlich singst du dem Herrn deinen Dank, ist doch auch klar. Danke, Herr, ich freue mich, dass ich von dir gesegnet bin. Danke, dass du bei mir bist. Danke, dass du mir gute Freunde gegeben hast, die mir helfen, die mich ermutigen. Herr, was für eine Freude und Wohltat ist es, mit dir verbunden zu sein. Danke, Herr, dass du mich jeden Augenblick meines Lebens lieben wirst, egal ob ich deine Liebe wie ein Kribbeln im Bauch fühle oder ob ich gar nichts fühle. Du bist da und das ist das Beste. Und genauso steht es hier im Text, leidet jemand unter euch, der bete, ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. So, und jetzt kommt's. Und was tust du, wenn du krank bist? Mit genau der gleichen Selbstverständlichkeit steht hier, ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn, und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Das muss man erstmal deutlich hören. Aufgepasst, hier wird kein Blankoscheck zur Heilung ausgestellt. Es steht nämlich nicht, dass alle körperlichen Krankheiten sofort geheilt werden. Das liegt daran, dass Gesundheit nie nur alleine den Leib betrifft. Das könnte man denken, dass das beim Kreuzbandriss beim Fußballspielen der Fall war. Aber wir haben ja gemerkt, es gibt haufenweise andere Situationen, wo das eben nicht der Fall ist. Da spielen noch tausend andere Sachen mit rein in die Situation. Und wenn hier steht, und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten, so kann sich das auch auf eine seelische und auf eine geistliche Heilung beziehen. Natürlich. Es kann außerdem sein, dass ein Heilungsprozess in Gang gebracht wird, wo sich dann Dinge anfangen weiterzuentwickeln. Zum Beispiel, dass jemand die inneren Grundwerte und das Selbstwertgefühl nochmal ganz neu justiert durch Gottes Gnade und Hilfe. Dass jemand merkt, wer bin ich denn eigentlich in den Augen Gottes? Und dass man dieses nicht angebrachte Unwertgefühl ablegen kann, das man bis dahin vielleicht gepflegt hat. Vielleicht wird erst der innere Mensch aufgerichtet, bevor eine körperliche Heilung eintritt oder sich das zunehmend auf die körperliche Befindlichkeit auswirkt. Kann alles sein. Ich habe das ab und zu so erlebt bei einem Gebet nach Jakobus 5 mit den Menschen, mit denen ich dafür gebetet habe. Da ist oft was passiert, oft sehr abenteuerlich, oft Dinge, die wir nie im Blick hatten. Aber irgendwas kam immer in Bewegung. Sehr ermutigend. Und dabei ist es völlig klar, dass die Jünger niemals diejenigen sind, die im eigentlichen Sinne die Heilung bewirken. Natürlich nicht. Es ist in jedem Fall ein ausschließliches Wirken Gottes, wenn Heilung geschieht. Ich bringe das mal auf einen ganz knappen, platten Punkt. Unser Job ist das Gebet und Gottes Job ist die Heilung. Sind wir uns da einig? Danke. So muss das sein. Da dürfen wir nichts vermischen. Sonst gibt es bloß Zwangslagen und innere Nöte. Du musst gar keinen heilen, natürlich nicht. Dafür ist der Vater im Himmel da. Der Herr macht das. Nochmal, unsere Aufgabe ist es, für Menschen zu beten, auch durchaus für Heilung. Es bleibt immer Gottes Autorität und Souveränität, wie er sich diesen Menschen zuwendet. Und das dürfen wir nicht miteinander vermischen. Aber wir haben die ausdrückliche Erlaubnis und auch die Verheißung, dass wir für Heilung beten dürfen. Ja, und ich habe auch erlebt, wie Menschen gesund geworden sind. Wider Bitten und Verstehen und gegen jede ärztliche Prognose, auch das ist geschehen. Und dabei wissen wir auch, dass unsere Erkenntnis Stückwerk ist. Wir wissen nicht immer, was Gott im Leben eines Menschen tun möchte. Wir kennen auch nicht den Zeitplan Gottes für sein Handeln oder für seine Heilung. Wir kennen auch längst nicht alle inneren Zusammenhänge von Leib, Seele und Geist im Leben eines Menschen. Das gilt selbst dann, wenn es für uns offensichtlich klar ist, was denn der Wille Gottes in dieser Situation doch ganz bestimmt ist. Ja, sagen wir, das kann doch nicht sein, dass eine junge Frau Anfang 20 mit Lungenembolie, das geht doch nicht. Kann doch nicht der Wille Gottes sein, denken wir. Und da sind wir eigentlich ganz sicher, dass wir das richtig denken, oder? Warum eigentlich? Wer sagt denn, dass das Leben eines Menschen erst mit 103 erfüllt ist, so wie bei Margot Friedländer, die letzte Tage verstorben ist? Oder vielleicht erst mit 89, 79, 69 oder bei mir mit 62, wer sagt das denn? Oder mit 19? Ich komme zum Schluss. Das Anliegen dieser Predigt ist, Heilung ist ein wichtiges Thema unseres Lebens, unserer Nachfolge Jesu Christi, ja. Wir dürfen unseren Herrn und Gott um Heilung bitten. Wir dürfen Jesus in großem Frieden und in der größten Zuversicht um Heilung bitten, denn unser Teil ist das Gebet und Gottes Teil ist es, den Menschen anzurühren, für den wir da beten. Und sehr wichtig, wenn vordergründig nach unserer Erkenntnis auf diesem Gebet nichts passiert, heißt das noch lange nicht, dass wirklich nichts passiert. Gott wirkt nämlich auch im Verborgenen, im Herzen, in der Seele eines Menschen, wovon du und ich von außen vielleicht gar nichts mitkriegen, aber für diesen Menschen ist das essentiell, was gerade passiert, wo Befreiung der Seele geschieht, sehr wichtig. Deshalb werden unter uns auch bitte keine schwarzen Peter verteilt, wenn Gebete vordergründig erfolglos in Anführungsstrichen bleiben. Ja, warum das denn? Warum sollen wir Schuldzuweisungen verteilen, wenn Gott es doch ist, der heilt? Das steht uns nicht zu. Wir müssen auch bekennen, dass uns das weite Thema des Gebets um Heilung und die praktizierten Gaben der Heilungen an vielen Stellen abhandengekommen sind. Denn eigentlich habe ich ja in dieser ganzen Predigt nichts weiter beschrieben, als den universellen Auftrag an die Jünger für Heilung zu beten. Ich schließe mit einer kleinen Anekdote. Ich möchte euch Mut machen, dafür zu beten, dass ihr gesund werdet. Die Anekdote geht so. Da ist ein Mensch, der betet inständig zum Vater im Himmel und sagt, Vater im Himmel, ich möchte so gerne den Jackpot im Lotto gewinnen. Hilf mir, dass ich den Jackpot im Lotto gewinne. Das würde mir so helfen. Und er betet jahrelang. Nichts passiert. Irgendwann antwortet der Herr und sagt, gib mir doch wenigstens mal eine Chance und kauf dir endlich mal ein Los. Will sagen, gib dem Herrn noch mal eine Chance und fang an zu beten. Mutig zu beten. Amen.